Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptiste Vianney, geschrieben worden vom Dr. Francis Trochu und das in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.
Der Heilige von Ars und der Heilige von Assisi. Das Leben des heiligen Vianney, sein Geist und seine Predigten sind so voll von Gedanken und Zügen nach Art des Poverello, dass man eine schöne Garbe daraus binden könnte. Lasst uns einig dieser Züge im Stile der Fioretti nachzeichnen, bevor der Heilige selbst das Wort ergreift. Der Diener Gottes besaß die größte Vorliebe für die Armut, die Dame seines Herzens und auch für die Armen, in denen er den Herrn sah, der sich oft seiner besten Kleider entledigte und nur das Abgetragenste für sich behielt, rührte er unbewusst das Herz mehrerer Priester seiner Nachbargemeinde, die während des grimmigen Winters 1823 in Trevaux eine Volksmission abhielten. Tag und Nacht saß der Heilige unermüdlich in seinem Beichtstuhl, um alle, die zu ihm kamen, anzuhören, zu trösten und ihre Sünden nachzulassen, während er in seinen elenden Kleidern vor Kälte zitterte. Die aus der Umgebung stammenden Geistlichen dachten, dass es ein Akt der Gerechtigkeit wäre, ihm für seine Arbeit auf dem Richterstuhl der Barmherzigkeit irgendein Geschenk der Dankbarkeit zu überreichen. Kirchengewänder und heilige Gefäße vielleicht für seine Kirche? Nein, dessen bedurfte es nicht mehr, denn Vianney hatte den Haushalt Gottes in Ars bestens geordnet. Was also konnte man diesem großen Seeleneroberer für einen Dienst erweisen? Ein praktisch gesinnter Mitbruder, der die Augen offen hielt, meinte, man sollte ihm ein paar Hosen schenken, ja, und aus recht gutem Stoff, schlug ein anderer vor. Und so geschah es. In einem der kurzen Augenblicke, die er im Pfarrhof verbrachte, überreichte man ihm eine samtene Hose. Er schien, sie mit Freude anzunehmen und drückte seinen Dank in den folgenden Worten aus, die keinem verdächtig zu sein schienen. »Oh ja, ja, ich werde den besten Gebrauch davon machen.« Und jeder freute sich darüber, dass das Geschenk mit so viel Wohlwollen angenommen wurde. Einer der Mitbrüder, der den Heiligen durchschaute, schöpfte kurze Zeit darauf Verdacht und wollte seiner Sache sicher sein. »Mein Freund«, fragte er den Pfarrer, »sind Sie letzten Samstagabend wieder gut nach Hause gelangt?« Ausgezeichnet war die Antwort, und es war einer der erfreulichsten Abende meines Lebens. Es war aber doch sehr kalt. Es wurde mir warm bei dem Gedanken an das große Feuer, das im Herzen Gottes brennt. Und außerdem nahm der schlaue Herr schelmisch lächelnd das Wort wieder auf. »Hatten Sie doch jene warme Hose an, über die Sie sich neulich sehr freuten? Und diese Freude habe ich bis zum heutigen Tag«, erwiderte der Heilige und lächelte wieder andere. »Ich habe den besten Gebrauch davon gemacht, wie ich es versprach. Als ich den Abhang des Puyère hinaufstieg, hat sie ein Armer auf Leibrente von mir entliehen. Diese humorvolle Bemerkung auf Leibrente, auf eine Hose angewandt, belustigte die Anwesenden sehr, verfehlte aber auch nicht zu erbauen. Noch ein Zug, der die tiefe Achtung beweist, die der Pfarrer für die armen Christi empfand. Es war zu jener Zeit, als der Diener Gottes weiß geworden durch die Jahre und mehr noch durch seine schwere Arbeit täglich um 11 Uhr den Pilgern, die seine kleine Kirche füllten, den Katechismus auslegte. Er saß gerade auf einem niedrigen Stuhl, als man vom Hauptportal her Lärm vernahm. Leute, die keinen Platz mehr gefunden hatten, zankten sich mit einem jemand herum. Offenbar wollte sich einer einen Durchgang erzwingen und da ihm, Widerstand entgegengesetzt wurde, kam Unruhe unter die Zuhörer. Es handelte sich um einen Landstreicher, der mit Krücken ging und einen Bettelsack auf dem Rücken trug. Auch der Pfarrer hatte ihn erspäht. Alle dachten, der Störenfried wird nun zurechtgewiesen werden, wie er es verdient hat. Aber nichts dergleichen. Der Heilige, der seinen Vortrag unterbrochen hatte, durchquerte die Reihe der Pilger, fasste den Bettler am Arm und hieß ihn eintreten. Da die Kirche zum Bersten voll war, brachte er den armen Mann, dem nie im Leben eine ähnliche Ehrung zuteil geworden war und dessen zerlumpte Gestalt die Loslösung von den Dingen der Erde predigte, bequem auf seiner Kanzel unter. Während er daneben stand und unter dem Vorsitz dieses Bettlers mit seiner Ansprache fortfuhr. Aber hören wir den Prediger selbst mit einem Bericht über den Fioretti keinen Eintrag tun würde. An einem 20. Sonntag nach Pfingsten, wie es seine eigenen Notizen verraten, erzählte er seinen Pfarrkindern Folgendes: Eines Tages ging ich an einem großen Feuer vorbei. Ich nahm eine Handvoll trockenes Stroh, warf es hinein und befahl ihm, nicht zu brennen. Die Leute, die mich umstanden, lachten und sagten: Da haben Sie gut reden, brennen wird es doch. Wieso, antwortete ich, da ich ihm doch befohlen habe, nicht zu brennen. Und sich zur Seite wendend, meinte er: Was halten Sie davon, liebe Frau? Erkennen Sie sich jetzt nicht selbst? Haben Sie nicht Ihrer Tochter aufgetragen, sittsam zu sein, als Sie ihr die Erlaubnis gaben, tanzen zu gehen? Der Franziskanerpater Thomas von Celano, der im 13. Jahrhundert lebte, hat den ausgeprägten Wesenszug des Heiligen für die Schönheiten der Schöpfung treffend wiedergegeben, wenn er schreibt: Das Herz des heiligen Franziskus hatte seine Freude an den Feldern und Weinbergen, an allem, was das Auge entzückt. Nur sah er die Dinge mit reinem Blick und im Geiste innerer Loslösung. Kein Mensch, sagte er, gewinnt eine wahre Liebe zu den geschaffenen Dingen, wenn er nicht vorher um Gottes Willen auf diese Liebe verzichtet hat, so sehr, dass er der Schöpfung und die Schöpfung ihm wie tot erscheint. Dieses Wort lässt sich genauso auf den Pfarrer von Ars anwenden. Diese Mystiker haben das große Buch der Schöpfung gelesen, wie es von Gott geschrieben wurde. Über die natürlichen Schönheiten stiegen sie zu den übernatürlichen empor. Wenn sie die ersteren mit einem von Leidenschaft und Ichsucht getrübten Blick betrachtet hätten, wäre es nicht möglich gewesen, die im Geheimnis Gottes ruhenden so tief zu fassen. Franziskus brauchte zu seinen dichterischen Erhebungen nur das Schauspiel der Landschaft zu betrachten, das sich ihm auf seinen Wanderungen unter dem Himmel Umbriens bot oder in der Toskana an den blumenbesäten Ufern des Velin, der das lachende Rietotal befruchtet, auf den beschroffenen Pfaden der Apenninen, wo der Blick in unendliche Fernen schweift, oder auch am Adriatischen Meer, dessen blaue Wogen an die Küste branden. Aber woher nahm denn der Heilige von Ars, der wie eingemauert in seinem Beichtstuhl saß, die lebenssprühenden Bilder her, die sich so reichlich in seinen Vorträgen finden? In der Tat gab es kaum eine Katechismusstunde, in der nicht des Öfteren die Rede war von Bächen, Wäldern, Bäumen, Vögeln und Blumen, von Tau und Balsam, von Duft und Honig. Er hatte all dies wohl in Erinnerung behalten, denn ehe er die ständig verbrauchte Luft dieser stets überfüllten Kirche atmete, hatte er als Kind und dann als junger Mann in der frischen, freien Luft und in der heißen Sonne gelebt. Als Hirte einer Herde oder bei der Arbeit auf dem Bauernhof hatte er sein Auge über die Dinge der Natur gleiten lassen, den Flug der Vögel an seinem heimatlichen Himmel beobachtet. das Gezappel der Fische in jenem Bach, der die väterlichen Fluren begrenzte. Entzückt von der Pracht der Blumen hatte er seine Lippen den warmen Frühlingslüften geöffnet. Das schlichte, aber so erfüllte und liebenswerte Leben auf dem Lande hatte keine Geheimnisse für ihn gehabt. Außerdem hatten die Lektüre und manches Gespräch, viele Wandergesellen fanden bei Vianney ein geistliches Haus, seine junge Fantasie lebhaft angeregt. Ohne Zweifel kannte er die Berge seiner engeren Heimat zunächst nur aus der Ferne, dann aus unmittelbarer Nähe, als er im Pilgergewand die rauen Höhen von Vivarais erstieg. Nur das Meer hatte er nie gesehen, aber da er um seine Größe, seine Schönheit und seinen Reichtum wusste, entdeckte er in ihm das vollkommene Abbild der göttlichen Eigenschaften. Lassen wir uns nochmals vor der kleinen Kanzel des priesterlichen Katecheten nieder, um uns an den bunten Blumenstrauß seiner fernen Erinnerungen zu erfreuen. Der heilige Pfarrer, der bei bitteren Winterkälte 10 bis 12 Stunden täglich unbeweglich in seinem Beichtstuhl verharrte, mit eiskalten Füßen, das Antlitz von qualvollen Nervenschmerzen gepeinigt, konnte nicht umhin, sich von Herzen zu freuen, wenn der Frühling ins Land zog. Jean Perdignan, dieser tüchtige Lehrer von Ars, sagte beim Heiligsprechungsprozess aus: Man sah an dem Gesichtsausdruck unseres guten Pfarrers, dass für ihn, wie für die gesamte Natur, der Frühling eine Zeit der Wiedergeburt und der Erleichterung war. Aber seiner Gewohnheit gemäß betrachtete er auch diesen Wandel mit übernatürlichem Blick. Das heißt, dass diese Wiederkehr des Frühlings ihm, dem Abgesandten der göttlichen Barmherzigkeit, als liebliches Symbol erschien. War es doch seine Hauptaufgabe, die Seelen zu erneuern und sie aus dem Winter der Sünde in den Frühling der Gnade zu geleiten. Bei solchen Gelegenheiten wurde er zum Dichter. Einige fromme Personen, die sich nach Ars zurückgezogen hatten, um in der heiligen Atmosphäre dieser großen Seele zu leben, haben glücklicherweise einige seiner Gedanken aufgezeichnet, die wie Gedichte oder lyrische Strophen anmuten. Die guten Gedanken sind wie der Hauch des Heiligen Geistes, der alles in unserer Seele erneuert, ähnlich dem warmen Wind, der in das Eis zum Schmelzen bringt und den Frühling ins Land lockt. Einer Seele, in der der Geist Gottes wohnt, entströmt ein lieblicher Duft gleich jenem des Weinstocks, wenn er in Blüte steht. In einer mit Gott verbundenen Seele herrscht alle Zeit Frühling. Die in der Glückseligkeit lebenden Seelen werden sich am Duft der Liebe gütlich tun, wie die Bienen, die sich am Blütenstaub laben. Der Geist Gottes ruht in einer reinen Seele wie auf einem Lager aus Rosen. Die reine Seele ist wie eine herrliche Blüte und die drei göttlichen Personen steigen vom Himmel herab, um ihren edlen Duft zu genießen. Aus der Getreideernte im Sommer und der Weinlese im Herbst wusste der Pfarrer einfallreiche Vergleiche zu ziehen. Der Heilige Geist ist es, der die Felder der Gnade zur Reife bringt. Es ist wie mit dem Weizenkorn. Man streut es in die Erde, aber es bedarf der Sonne und des Regens, damit es aufgehen und zur Ehre werden kann. Aus dem Gebet steigt eine köstliche Süßigkeit auf gleich dem Saft, der aus einer überreifen Weintraube fließt. Legt man eine schwere Traube in die Weinpresse, dann gibt es einen köstlichen Saft. So erzeugt unsere Seele in der Presse des Kreuzes einen Wein, der nährt und stärkt. Auch die schwermütigen Tage des Winters haben dem heiligen Prediger lebendige und ausdrucksvolle Gleichnisse geboten. Man müsste es den Hirten gleich tun, die den Winter auf den Feldern verbringen. Das Leben ist gewiss ein langer Winter. Sie machen sich ein Feuer, aber von Zeit zu Zeit eilen sie fort, um Holz zu sammeln, damit es nicht aufhöre zu brennen. Wenn wir uns wie die Hirten darauf verstünden, das Feuer der göttlichen Liebe durch Gebet und gute Werke stets in uns zu schüren, würde es nicht erlöschen. Wer keine Gottesliebe besitzt, ist arm. Er gleicht dem Baum, der weder Blüten noch Früchte trägt. Zu welcher Begeisterung schwingt er sich auf angesichts der Adler und Schwalben? Wenn man seine Unschuld bewahrt hat, fühlt man sich von der Liebe getragen, wie der Vogel von seinen Flügeln. Ein Christ reinen Herzens ist hienieden wie ein Vogel, der durch einen Faden im Flug behindert wird. Armer kleiner Vogel, er wartet nur darauf, dass man den Faden zerschneiden, damit er davonfliegen kann. Die guten Christen sind jenen Vögeln gleich, die große Schwingen und kleine Füße haben und sich nie auf die Erde setzen, weil sie sich nicht mehr erheben könnten und gefangen würden. Auch bauen sie ihre Nester auf die Gipfel hoher Felsen, auf den First der Häuser, an hochgelegene Orte. So muss auch der Christ immer auf der Höhe weilen, sobald wir unsere Gedanken auf die Erde richten, werden wir eingefangen. Das Gebirge und die wild schäumenden Bäche, die über die Abhänge stürzen, und das unermessliche Meer haben dem Pfarrer hohe und ergreifende Gedanken nahegelegt. Unsere Fehler sind wie ein Sandkorn neben dem großen Gebirge der göttlichen Barmherzigkeit. Das Leiden unseres Herrn ist wie ein gewaltiger Strom, der von einem Berg herabfließt und sich nie erschöpft. Je mehr man betet, desto mehr kann man beten. Es ist wie mit einem Fisch, der zuerst an die Oberfläche des Wassers schwimmt, dann immer tiefer taucht. So taucht auch die Seele in die tiefste Tiefe und verliert sich in der Freude am Gespräch mit Gott. Wer kommuniziert, versinkt in Gott wie ein Wassertropfen im Ozean. Man vermag sich nicht mehr zu trennen. Was mag es doch heißen, sich für die ganze Ewigkeit in diesem Abgrund der Liebe zu versenken? Beim Gebet hat die Zeit keine Stunde. Eine reine Seele ist wie eine schöne Perle, solange sie am Grunde des Meeres in einer Muschel verborgen ruht, denkt keiner daran, sie zu bewundern. Aber halte sie in die Sonne und sie wird leuchten und alle Blicke auf sich ziehen. So wird eine reine Seele, die den Augen der Welt verborgen ist, eines Tages im Lichte der ewigen Sonne vor dem Angesichte der Engel erstrahlen. In der Gesellschaft des Heiligen von Ars und des Heiligen Franziskus atmet man mehr Friede, Heiterkeit, Freude und Begeisterung als in der Gesellschaft zahlreicher Zeitgenossen. Zeitgenossen, Schriftsteller und Dichter, denen der rechte Natursinn fehlt. Die Schöpfung sollte die Seelen, in denen die Flamme des Genius brennt, Gott näher bringen. Sie haben sich jedoch vielfach von ihm abgewandt. Die Heiligen dagegen haben dank des Sichtbaren und Geschaffenen das Unsichtbare und Geistige gesehen und aufgezeigt. Bei ihnen besteht zwischen Himmel und Erde jene Harmonie, die von der Sünde zerstört wurde. Der Mensch im Heiligen. Nie ist das Menschenherz restlos von Frieden erfüllt. Wer möchte es glauben? 41 Jahre lang war der Heilige wider seinen Willen Pfarrer von Ars geblieben. Immer wieder unternahm er bei seinen Vorgesetzten Schritte, um seines Amtes enthoben zu werden. Er sehnte sich danach, sein Leben weit weg von den zermürbenden Anforderungen seines Berufes in der Stille zu verströmen. Er scheint die ganze Bitterkeit des Leidenskelches gekostet zu haben. die Todesangst, den Widerwillen, die seinen Meister auf Golgotha bedrängten. Auch er wusste um innere Auflehnung und Empörung. Dreimal, wenn nicht öfter, versuchte der zum Gefangenen gewordene Priester, das Opfer der Sünder, seine Ketten zu zerreißen und der fürchterlichen Marter zu entfliehen. Jedes Mal stellte sich der Wille Gottes gebieterisch seinem eigenen Wollen entgegen. Immer wieder kehrte er unterwürfig zurück, um seinen Platz im Beichtstuhl von neuem einzunehmen. Gegen Ende seines Lebens glaubte man, er hätte sich vollständig darein ergeben, ging er doch mit so viel Mut und Eifer an seine zermürbende Aufgabe heran. Doch nein, es versuchte ihm täglich keinen geringeren Kampf, um vorzeitig aufzustehen, bestätigt Bruder Athanasius, einer der vertrautesten Zeugen dieses wunderbaren Lebens. Er ging mit der allerheftigsten Abneigung an sein mühsames Tagwerk. Immer heißt es, wieder von vorn beginnen, seufzte er. Im Alter von 50 Jahren, als ihn die Versuchung, sein Amt zu verlassen, heftiger denn je bedrängte, machte er sich eines Nachts gegen 2 Uhr auf und verließ den Pfarrhof. Er ging 800 Meter weit, von schmerzlichen Gedanken zerquält. Ein Zweifel packte ihn, vor einem Fehlkreuz hielt er inne. Ist es wirklich der Wille Gottes, was ich in diesem Augenblick tue? So fragte er sich. Dann kehrte er um, von Schmerz gebeugt, und begab sich sogleich in die Kirche, wo ihn zahlreiche Beichtkinder erwarteten. Der Gedanke, gegen den Willen Gottes zu handeln, hatte ihn zu seiner Aufgabe zurückgeführt. Er wusste, in der Kirche von Ars gab es außer ihm keinen Beichtvater. Wer sollte die Seelen betreuen? 25 Jahre später gewährte man ihm auf wiederholtes Ansuchen seiner Pfarrkinder eine Hilfskraft. Er war von schwerer Krankheit genesen, aber unfähig, seines Amtes zu walten. So übernahm den M. Raimund, Pfarrer von Savigneux, neben seiner eigenen Pfarrei auch die von Ars, die nebeneinander liegen. Da nun jemand auf meinem Posten steht, dachte Vianney, macht es doch gar nichts aus, wenn ich verschwinde. Und wieder ergriff er eines Nachts die Flucht. Es war der 11. oder 12. September. Er war zu Fuß bis an seinen Heimatort Dardilly gelangt. In Ars herrschte, ob seines Verschwindens, allgemeine Bestürzung. Aber der Pfarrer hatte sich in einem Schreiben an den Bischof von Belley gewandt, mit der Bitte, ihn ziehen zu lassen. Ohne Zweifel ging es darin um das Trappistenkloster oder um die Kartause, um die seine Sehnsucht kreiste. Immer wieder glaubte er, der Stimme gehorchen zu müssen, die ihn in die Einsamkeit lockte. Sein Oberhirte aber rief ihn zurück mit den Worten, dass er niemals seine Einwilligung hierzu geben würde. Am Abend des 19. September kehrte Vianney beim Klang der Festglocken in seine Pfarrei zurück. »Ich werde euch nicht mehr verlassen, meine Kinder«, sagte er immer wieder zu den Leuten, die auf seinem Weg knieten. »Ich werde euch nicht mehr verlassen.« Doch 10 Jahre später, fast genau auf den Tag, sollte er wiederum einen Fluchtversuch unternehmen. Aber diesmal wird ein Gegenbefehl des Bischofs nicht vonnöten sein. Die Vorsehung wird anderweitig Vorsorge treffen. Im Jahre 1848 wurde ihm der Pfarrer von Savigneux offiziell als Vikar beigestellt. Es scheint, dass der Heilige 8 Jahre lang nicht daran dachte, vorzugehen. Er wollte sein Werk in gediegenen Händen sehen und er hatte erkannt, dass sein Mitbruder von rauer und harter Wesensart keineswegs der von ihm erträumte Nachfolger wäre. Aber an dem Tag, als er erfuhr, dass ein junger, mit allen notwendigen Eigenschaften ausgestatteter Missionar, der Pfarrei und Pilgerverstand, ihm als Hilfskraft zugedacht war, trug er sich sofort wieder mit dem Gedanken, dem neuen diese doppelte Aufgabe zu überlassen. Der Pfarrer vertraute seine Pläne einer Person seiner Umgebung an. Diese wandte ein, dass der Bischof dem sicher nicht zustimmen würde. Oh, erwiderte der Pfarrer lebhaft, wegen eines niemand, wie ich einer bin, kommt er noch lange nicht in Verlegenheit. Er hat Priester genug. Er selbst war ganz überzeugt von dem, was er sagte. Nur war der Bischof durchaus nicht seiner Meinung. Wie sein Vorgänger schätzte er den Pfarrer in ganz besonderer Weise. Er hatte ihn vor 10 Monaten zum Ehrenkanonikus seiner Kathedrale ernannt und hatte er den jungen Bischof, dem neuen Kanonikus, gelegentlich eines Besuches nicht gesagt, ich Sie ziehen lassen, Herr Pfarrer. Das wäre eine so große Sünde, dass mich niemand davon lossprechen könnte. Sicher hatte die Ehrfurcht dem Heiligen die Lippen verschlossen, aber die Antwort, die er wohl gern gegeben hätte, lässt sich leicht erraten. Und von dieser großen Sünde losgesprochen zu werden, brauchen Sie sich bloß in meinen Beichtstuhl einzufinden. Wie sollte das nun weitergehen? Der Pfarrer wurde alt, er zählte bereits 67 Jahre. Durfte er denn nicht gewisse Pläne, die schon so lange existierten, zur Durchführung bringen? Ich darf nicht Pfarrer bleiben, sagte er eines Tages im Jahr 1835 zu einem priesterlichen Freund. Man muss sich etwas Zeit nehmen, um sich auf den Tod vorzubereiten. Wenn ich 2 Jahre vor mir hätte, um mein armes Leben zu beweinen, sagte er zu einem Missionar, mir scheint, dass ich dann den Vater im Himmel so recht lieben würde. Aber nochmals sollte er einen Fluchtversuch unternehmen, um seinen Verlangen nach der Kartause um jeden Preis Folge zu leisten. Dieses Drama, denn ein solches war es, bestand nur aus einem Akt. Dieser misslungenen Versuch, wie auch seine nachfolgende Verwirrung und Unsicherheit, beweisen in diesem Falle hinreichend, dass er im Irrtum war, wenn er glaubte, damit den Willen Gottes zu erfüllen. Die Sache war schon seit langem in Gang. Der Pfarrer hatte sich entschlossen, in der Société de Marie einzutreten. Der Gründer hatte dieser bereits blühenden Gesellschaft von Ordensleuten, Jugendbildern, Predigern und Missionaren in Frankreich und im Ausland einen beschaulichen Zweigang gegliedert, eine Art gemildertes Trappistenkloster mit ewigem Schweigen und der Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes. Für einen Menschen, der sich 30 Jahre lang ununterbrochen abgemüht hatte, musste es eine wahre Seligkeit sein, sich in dieser stillen Einsamkeit auszuruhen, allein mit Gott.
Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney, geschrieben vom Dr. Francis Trochu, in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.